Liebe Gemeinde, der Text, den ich gewählt habe, und jetzt versteht ihr, warum ihr diesen Taufspruch bekommen habt. Dieser Text steht im Buch Jesaja 43 ab Vers 1. Dieses Wort bewegt mich, seit wir wissen, dass wir am 11. Juni dieses Tauffest feiern wollen. Er bewegt mich durch die Zeit, wo ich merke, dass einige von euch dreien in Schwierigkeiten waren in dieser Vorbereitungszeit, dass neue Zweifel aufgetaucht sind. Dieser Vers ist ein Wort Gottes, das für euch gilt und für uns alle gilt. Und ich möchte ihn gliedern unter der Überschrift durch Wasser und Feuer in den vier Punkten. Gott kennt dich, du bist wertvoll, du wirst durch Wasser und Feuer gehen und du bist zur Herrlichkeit und Ehre Gottes bestimmt. Kürzlich bekam ich folgende Abhandlung über Jesus. Das muss man ein bisschen wirken lassen. Ein Text von Arno Backhaus. Merken wir, dass dieser Satz immer länger wird? Er wird immer länger dadurch, was man daraus macht. Jesus lebt nicht mehr oder weniger, als du ihn in dir leben lässt, hat er formuliert. Vorhin am Wasser klang es schon an und ich sagte, ja, diese Themenreihe, die im deutschen Fernsehen jetzt läuft, was glauben die Deutschen? Das interessiert mich sehr. Was glauben die Deutschen? Und was ist das für ein Glaube, mit dem sie glauben? Das war unser größtes Thema im Taufkurs. Worauf kommt es an? Ja, ich glaube schon von Kindheit auf, höre ich immer wieder. Aber dieser Glaube, wenn er nichts verändert, dieser Glaube, wenn er nicht trägt, dann ist es nicht der Glaube der Bibel. Glaube, das hat in unserer deutschen Sprache so einen Tonfall bekommen, so eine Redewendung nahezu bekommen, die es irgendwie aushöhlt. Glaube im Sinne der Bibel bedeutet, dass wenn ich sage, du, es regnet draußen, dann mache ich hier drin schon den Schirm auf. Ich will rausgehen. Dieser Glaube, er verändert etwas in mir. Er macht, dass ich in Reaktion komme. Ein Glaube, der nichts bewegt, ist kein Glaube. Wir kommen von Jakobus her in unserem Bibelstudium und Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Er geht einen ganz radikalen Weg. Er kippt fast von der anderen Seite vom Pferd, haben wir gesehen, dass er die Werke, das Tun, das Reagieren, das Handeln fast stärker betont als den Glauben. Hören wir auf diese Verse aus dem Buch Jesaja. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Aus Jesaja 43, die ersten 7 Versen. Nun, wir merken, hier spricht Gottes Wort ganz stark von der Wiederherstellung des Volkes Israel. Und dennoch Ist es nicht ein herrliches Abbild für Gottes erlösendes Handeln? Ein Abbild auch davon, was wir in der Abendmahlsfeier jetzt im Anschluss an diese Predigt miteinander erleben und feiern wollen. Ihr drei zum ersten Mal als Mitglieder dieser Gemeinde. Jesus lebt nicht mehr oder weniger, als du ihn in dir leben lässt. Nein, Gottes Geist, er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern er wird leise und sanft rufen in eurem Leben. Und es wird darauf ankommen, ob ihr in der Lage seid, in einer Situation seid, ihn zu hören. Ich bin überzeugt, er redet. Aber hören wir? Ich spreche von mir und ich merke, dass ich viel zu oft beschäftigt bin mit allem Möglichen, was ein Hören verhindert. Und da muss ich erleben, dass Gott das tut, worum ich ihn bitte. Ich sage, Herr, schließ Türen, durch die ich nicht gehen soll, und öffne andere. Und ich muss zugeben, ich fühle mich ganz schön blöd dabei. Ich fühle mich wie ein Blinder, wie ein Tauber, der Gottes Stimme nicht hört. Dass ich sagen muss, Gott, mach Türen zu, damit ich nicht aus Versehen durchlaufe, weil ich höre dich nicht. Ich bin zu abgelenkt. Mein Gottes Stimme, sie will gehört werden. Gott sagt in seinem Wort, und diese vier Punkte wollen uns begleiten, die nächsten Minuten, Gott, er verheißt, er wird mit euch sein. Er wird mit euch sein ein Leben lang. Er verheißt noch mehr, und es klang vorhin im Gebet von Manfred an, niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Gott hält euch fest. Für mich ist das ungeheuer tröstlich. Weil ich habe schon mehr als einmal in meinem Leben versucht, seine Hand loszulassen. Das hat nicht geklappt. Weil er hält mich immer noch. Und das gilt für euch. Für dich, Eva. Für dich, Ilka. Für dich, Dirk. Gott kennt euch drei. Gott kennt uns ganz genau. Ist uns aufgefallen in diesem Text, Kilian, kannst du mal kurz zurück auf den Text gehen? Oh, du warst noch gar nicht beim Text. Ups, das war der Text. Einfach die Folie mit dem Text. So, noch eine zurück. So, da haben wir es. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Jakob und Israel? Die Leute, die sich in der Bibel auskennen, die wissen, gemeint ist der Gleiche. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesaja hier diese beiden Namen kennt und nennt. Denn Gott kennt dich ganz genau. Er kannte den Jakob. Sein Name Jakob bedeutet der Hinterlistige. Also diejenigen, die Jakob unter uns heißen, tut mir leid für euch. Ihr habt keine wirklich gute Bedeutung für euren Namen. Meine Bedeutung ist auch nicht so klasse, aber gut. Haben unsere Eltern nicht so richtig überlegt. Jakob bedeutet der Hinterlistige. Und hier steht der Name für die Natur dieses Mannes. Seine alte, verdorbene Natur. Unser alter Name, das ist unsere alte Natur. Wenn der Name in der Bibel auftaucht, dann ist das nicht nur ein Rufname, sondern er steht immer für die Person. Dieser alte Name, den wir hatten. Dieser Name, bevor wir zum Glauben kamen, bevor wir uns taufen ließen. Dieser Name, der unter der Macht der Sünde stand, verurteilt durch das Gesetz Gottes, unter dem Fluch des Gesetzes und damit des Todes würdig. In dem Namen Jakob, da steckt unsere ganze alte Lebensgeschichte drin. Damit sind wir eines Tages zu Christus gekommen. Als er uns rief. Als er rief, kommt her zu mir, ihr alle, die euch abmüht und ihr unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, sagt Jesus, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und ich bürde euch keine unerträgliche Last auf. So sagt Jesus nach einer modernen Übersetzung im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Und dann, als wir diesem Ruf gefolgt sind, haben wir unsere Schuld bekannt. Nicht wahr? Dann haben wir unser Herz geöffnet. Da hat nicht jeder die gleichen Worte gefunden. Da hat nicht jeder genau den gleichen Weg genommen. Und damit sind wir aber ein Kind Gottes geworden. Der alte Jakob hatte einen ganz entscheidenden Schlag bekommen und ist mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Und das Neue heißt Israel. Das ist das neue von Gott geschenkte Leben. Das ist Christus in dir. Du bist nicht mehr der Einzelkämpfer, der alleine in deinem Leben nicht klarkommt. Nein, Christus hat aus dir einen Gottesstreiter gemacht. Und damit steht Israel in unserem Text für die neue Identität eines Kindes Gottes. Diese neue Identität, die ihr angenommen habt, ein neues Leben, das mit diesem Tag eurer Taufe begonnen habt. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Vers, den ich euch in eure Taufkarte geschrieben habe, kommt aus diesem Text. Ihr habt ihn wiedergefunden, nicht wahr? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das mit dem Namen können wir durchaus wörtlich verstehen. Ilke hat mir erzählt, dass sie dieses Erlebnis hatte, so ganz besonders. Dass sie nach langem Ringen auf einmal merkte, als würde er ihr auf die Hand auf den Arm legen und sagen, Ilka, jetzt ist es dran, jetzt ist es Zeit. Nicht jeder erlebt das so. Aber jeder braucht diesen Ruf, dass er versteht in seinem Kopf und in seinem Herzen. Ja, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und mein persönlicher Erlöser. Wir haben tolle Fotos von euch dreien gemacht und dank moderner Technik und dank Lena, die ja ganz nah dran war, also man kann dein Ja, Ilka, regelrecht hören, ja? Und man kann auch jedes deiner Zähne genau zählen. Ich glaube, man hat dich am besten gehört, aber auch Dirk hatte ein erfrischendes und lautes Ja und auch Eva, bevor sie die Luft anhielt und unter Wasser getaucht wurde. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, sagt Gott zu dir. Sagt Gott zu jedem von euch, sagt Gott zu jedem von uns, sagt ihr dazu ein Amen.
Amen.
So ist es. Das ist so herrlich, dass Gott sagt, ich habe dich erlöst. Nicht irgendein Politiker, dessen Wahlversprechen sich am Ende häufiger als ein Wahlversprecher hervortut. Gott sagt, ich habe dich erlöst und ich bleibe meinem Wort treu. Du gehörst mir, heißt, ich stehe für dich ein, so wie er für sein Eigentum immer einsteht. Das alte Leben gehört der Vergangenheit an. Christus, er will uns neu führen. Es gilt, ihm nachzufolgen. Es gilt, mit ihm zu gehen. Das führt mich zu dem zweiten Punkt. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Manchmal fragen wir uns in dieser Zeit, in dieser Welt, was macht den Wert eines Menschen eigentlich aus? Wir merken hier an der Costa Blanca, wir merken hier in Spanien, ich merke das, dass Kinder und alte Leute hier mehr geachtet sind als in meiner Heimat. Den Eindruck habe ich und der Eindruck bestätigt sie mich hier immer wieder. Obwohl Kinder und alte Leute nicht wirklich produktiv sind. Der Trend in unserer Gesellschaft geht, wertvoll ist, was leisten kann, was Leistung bringt. Und darum, wer keine gute Ausbildung hat, wer nicht gut qualifiziert ist, schaut mitunter düster in die Zukunft. Gott sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Gott sah dich zu jeder Zeit anders. Nicht nur seitdem du ein Kind Gottes geworden bist, bist du wertvoll, sondern auch vorher. Darum ging er den Weg hin ans Kreuz, bevor du dein Leben ihm übergeben hast. Weil er die Menschen so sehr liebt, gab Gott seinen eingeborenen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wertvoll. Wertvoll. Nicht immer erkennen wir den Wert eines Menschen auf Anhieb, nicht wahr? Manchmal schauen wir ihn an und sagen, okay, was kann der noch? Was kann er schon? Er bringt doch keine Leistung mehr. Und Gott sagt, er ist wertvoll. Der ist wertvoll und ich habe ihn lieb. Und ich will, dass er mein Kind wird. Die Menschen um uns herum, hier in der Costa Blanca beginnt jetzt die Urlaubszeit. Ganz viele Menschen kommen und sie suchen Erholung. Sie wollen relaxen. Und zugegeben, unsere Sandstrände gehören mit zu den besten Europas. Da kann man sich erholen. Und 20 Grad an der Costa Blanca fühlen sich anders an als 20 Grad in Deutschland. Die Sonne hat hier mehr Kraft. Und doch befürchte ich jedes Jahr, und gelegentlich bekomme ich dafür Bestätigung, dass Menschen kommen bleich und fahren braun gebrannt nach Hause zurück, aber ihre Seele hat sich nicht erholt, sie ist bleich geblieben. Ihre Probleme haben sie mitgebracht und wieder mit zurückgenommen. Gott sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist wertvoll, egal ob du einen super Job hast, der extrem gut bezahlt ist, oder einen Job, wo du gerade mal den Mindestlohn machst. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist wertvoll, ob du noch mitten im Leben stehst und Vollgas geben kannst, oder ob du krank geworden bist oder im Alter schwach. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Vor ein paar Tagen hatte unser ältestes Gemeindeglied Geburtstag. Bertha ist 96 geworden. 96. Ich kenne niemanden außer Bertha, der so alt ist. Aber vor allem so fit ist. Wir haben miteinander telefoniert und gesprochen. Sie hat jedes Wort verstanden. Manchmal musste sie ein bisschen überlegen und einmal hat sie sich auch wiederholt zugegeben. Aber es war eine Freude, mit ihr zu reden, wie jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche. Es klingt immer wieder durch, dass sie darauf wartet, einmal beim Herrn zu sein. Dass sie sich dessen bewusst ist, ich bin so wertvoll, dass er für mich ans Kreuz geht. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Können wir nochmal die Liste mit den 4 Punkten sehen? Denn der 4. Punkt ist, du wirst durch Wasser und Feuer gehen. Und jetzt sagen vielleicht die Ersten, okay, ich wusste doch, da ist ein Haken dran. Ich wusste doch, irgendwann kommt's jetzt. Und es stimmt. Nur Haken würde ich das nicht nennen. Und das ist auch nicht das Kleingedruckte, was man manchmal aufmerksam lesen muss. Ich glaube, so denkt nur der alte Jakob. Israel denkt so nicht. Bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes. Denn du hast Angst vor dem Ertrinken, jetzt wo du gerettet bist? Denn eines ist sicher und das macht Gottes Wort unmissverständlich klar. Jeder von uns, er wird schwere Zeiten erleben in seinem Leben. Schwere Zeiten in der Nachfolge. Darum, ihr Lieben, ihr drei, ich kann euch überhaupt nicht versprechen, dass euer Leben in dieser Gemeinde, euer neues Leben als Gemeindeglieder, als Kinder Gottes immer eines sein wird, dass ihr auf Rosen gebettet seid. Oh nein. Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Ich war in Schwierigkeiten, ihr werdet auch in Schwierigkeiten sein. Christus, das macht er unmissverständlich klar. Feuer und Wasser. Das Wasser möchte ich heute Richtung Taufe deuten. Jesus, unser Herr, er ist durch Wasser gegangen, als er sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Heute waren ein paar dabei, die habe ich auch im Jordan getauft. Ich weiß noch, das Mittelmeer ist ungleich besser, denn meine weiße Hose habe ich denn danach direkt weggeworfen. So schmutzig ist der Jordan an der Stelle. Die hier wird sich waschen lassen und wird vermutlich wieder weiß werden. Jesus ging durch den Jordan und ließ sich taufen, obwohl die Taufe des Johannes, so haben wir es im Taufkurs angeguckt, ja eine Bußtaufe war. Dort gingen Menschen zu ihm ins Wasser, die sagten, okay, ich möchte vor aller Welt klar machen, was ich bisher getan habe, war nicht gut und nicht gut genug, nicht in Ordnung. Ich will dafür Buße tun. Und symbolisch haben sie ihre Schuld abwaschen lassen. Welche Schuld hat Christus wohl abwaschen lassen bei der Taufe? Er hatte keine. Darum sagt Johannes, du solltest mich taufen, nicht ich dich. Und Jesus sagt, lass es gut sein. Du wirst durch Wasser gehen. Wasser macht sauber. Wasser macht rein. Wasser und Feuer. Paulus sagt zu der jungen Christengemeinde, er, der selbst erlebt hatte, was Anfechtungen sind, der sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Viele Schwierigkeiten warten auf unserem Weg. Wir denken an Petrus, der selbst bitter versagte, Christus verleugnete, aber dann Vergebung empfing und wiederhergestellt wurde, der schreibt, hört mal bitte hin, dann, wenn Jesus euch endgültig erretten wird, werdet ihr euch freuen. Wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancher Anfechtung, mit dem Ziel, dass euer Glaube viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn Christus offenbart wird. Ja, wir werden durch Wasser und Feuer gehen, aber das Wunderbare ist, wir gehen nie alleine. Christus, er geht mit. Du wirst nicht umkommen. Du wirst nicht Schiffbruch erleiden und auch dein Glaube nicht. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe, von seiner Gegenwart und von seiner Fürsorge teilen und trennen. Und das führt mich zu der letzten und der schönsten Aussage. Du bist zur Herrlichkeit und Ehre Gottes gestimmt. Weil du in meinen Augen so wertvoll geachtet bist, schreibt Jesaja. Und weil ich dich lieb habe, Gott sagt zu dir, es geht um alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen, zubereitet und gemacht habe. Ja, Gott hat uns gewollt. Nicht nur für diese Zeit, wo wir auf der Erde leben. Er hat uns gewollt für die Ewigkeit. Wisst ihr, dieser Bund, den Gott da mit uns geschlossen hat, Gott ist mit Abstand der hartnäckigste Bundespartner, den es überhaupt gibt. Wenn er den Bund, den er mit seinem Volk Israel geschlossen hat, trotz ihrem Widerstand und ihrer alten Jakobsnatur bis heute nicht aufgegeben hat und bis in Ewigkeit nicht aufgeben wird, dann soll er, der Heilige, der Wahrhaftige, wegen mir und wegen dir versagen? Ganz sicher nicht. Du bist mein, sagt er. Gott bleibt sich selbst treu, selbst dann, wenn wir ihn verleugnen. Und das macht mir so viel Mut. Wir kennen Phasen der Schwachheit. Wir kennen Zeiten, wo wir am liebsten loslassen würden. weil unser Glaube im Keller ist, weil wir den Eindruck haben, die Last, die wir gerade abkriegen, sie ist einfach zu schwer. Mitunter scheint es einfach zu viel zu sein, durch Krankheit, durch Lebensumstände, die Gott in unserem Leben zulässt. Durch Schwierigkeiten in der Gemeinde vielleicht auch. Aber Gott sagt, ich lasse dich nicht los. Ich habe dich zur Herrlichkeit, auch zur zukünftigen Herrlichkeit Gottes bestimmt. Hier auf Erde beginnt es mit dieser Herrlichkeit. Unser Leben darf ein Abglanz Christi sein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so geht eine lange Liste an, werden als herrliche Frucht durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar. Und so kann Jesus durch unsere Augen strahlen. Und genau das meint er, wenn er sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich bin froh und ich gebe das gerne als Kompliment an diese Gemeinde weiter. Ich habe in der letzten Woche mit jemandem gesprochen, der sagt mir, du, eure Gemeinde, die ist so anders als das, was ich kenne. Ihr seid so herzlich miteinander. Ihr seid so liebevoll miteinander. Mein erster Gedanke war, na, wenn der wüsste. Aber gesagt habe ich, das freut mich, dass du das so siehst. Es ist mir wirklich eine Freude, weil dann wird mir klar, die Welt erkennt uns als seine Kinder. Nein, wir werden nicht an der Krawatte erkannt, auch nicht am Haarschnitt, auch nicht woran auch immer. Wir werden an der Liebe erkannt. Wie wir miteinander umgehen, das soll den Unterschied machen. Christus, er will durch unsere Augen hinausstrahlen. Und so lass mich abschließen und überleiten zum Abendmahl diese Liebe Christi, die nirgendwo so sichtbar wurde wie am Kreuz. Diese Liebe Christi, die ganz anders sichtbar wurde als in dieser Krippe, die Heiligabend und Weihnachten hier vorne vor dem Altar steht. Es ist nicht das süße Kind, das süße Baby, was diese Liebe Christi transportiert, sondern es ist der Mann am Kreuz, der sagt, ich habe dich so gern, du bist so wertvoll in meinen Augen, dass ich bereit bin, bis ans Letzte zu gehen. Und wenn wir gleich Brot und Wein zu uns nehmen, dann wollen wir daran denken, dass das Zeichen seiner Liebe sind. Hab keine Angst, sagt Christus, ich kenne dich ganz genau. Du bist wertvoll in meinen Augen. Du wirst durch Wasser und Feuer gehen, aber ich bin mit dir. Du bist zur Herrlichkeit und zu meiner Ehre bestimmt. Ich habe das gute Werk in dir begonnen. Ich werde es herrlich zum Ziel führen. Folge mir nach, sagt dein Herr zu euch und er sagt es zu uns. Amen. Amen.